durch dein wunderbares Wort. Amen. Ja, ich möchte über ein ganz zentrales Thema sprechen, nämlich Jesus begegnen. Jesus begegnen, was heißt das? Was heißt das? Wir haben so Ausdrücke in unserer christlichen Welt. Was heißt das, eine persönliche Beziehung zu haben zu jemandem, der in unserer Zeit in aller Regel unsichtbar ist? Wie kann man ihm begegnen? Wie kann man mit ihm Gemeinschaft haben? Vor 2000 Jahren war das ja vielleicht selbstverständlich. Da war das ja klar, was es heißt, Jesus zu begegnen, oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht war das auch damals nicht so klar. Wie war das, als Jesus auf der Erde war? Als er sichtbar in Galiläa, in Judäa herumgelaufen ist, da gab es viele Menschen, die ihm über den Weg gelaufen sind, die ihn getroffen haben, die ihn vielleicht gehört haben, wenn er irgendwo gepredigt hat, die ihn gesehen haben. Aber was haben die gesehen? Einen jungen Mann, wahrscheinlich galiläischen Dialekt spricht, der hat weise Dinge gesagt über Gott und die Menschen, der hat herausfordernde Gedanken über die Tora gehabt, über das jüdische Gesetz, er hat den Armen, den Schwachen geholfen, er hat sogar Dinge getan, die so nicht erklärbar waren. Und das war wunderbar, aber das waren alles Dinge, die man auch kannte, die es hier und da gab. Auch irgendwelche wundertätigen Rabbis, was immer die dann für Wunder getan haben, waren nicht völlig ungewöhnlich. Also was haben die Leute gesehen? Es gab dann einige, die Jesus wirklich begegnet sind. Und damit meine ich die Menschen, die ihn erkannt haben als der er wirklich ist. Dass sie gemerkt haben, das ist nicht nur der Sohn des Zimmermanns Josef, oder eigentlich gar nicht, sondern das ist der König des Universums. Das ist der Christus, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes, der Mensch geworden ist. Ja, das ist von Johannes 1 gelesen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dieser Gott in die Niedrigkeit, in die Schwachheit unserer Existenz gekommen ist. Und diese einige haben hinter der Alltäglichkeit dieses Mannes aus Nazareth die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und Johannes, der diese Worte aufgeschrieben hat, von dem wir vorhin gehört haben, der sagt dann ja nur ein paar Verse weiter im ersten Kapitel von seinem Evangelium, ja genau dann, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Ich muss mal fragen, was hatten die vor Augen? Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Viele Menschen haben Jesus getroffen, einige haben ihn in seiner Herrlichkeit gesehen. Und das setzt sich dann fort im zweiten Kapitel vom Johannesevangelium. Da heißt es dann, also da hat Jesus gerade das Wunder in Kana vollbracht, dass er auf einer Hochzeitsparty, wo der Wein leer getrunken war, nochmal 600 Liter Nachschub geschaffen hat aus Wasser. Da heißt es dann, Kommentar von Johannes, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana, in Galiläa, und nicht nur er gab den Leuten was zu trinken, das ist das, was der Caterer, der Hofmeister, oder wie er bei Luther heißt, gesehen hat. Hey, hier gibt's guten Wein, wo kommt der her? Aber Johannes sagt, er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das heißt wieder, sie haben ihn tiefer erkannt als die anderen. Sie sind ihm begegnet, so wie er ist. Das heißt nicht, dass sie schon alles verstanden hätten, dass sie schon ihn erschöpfend erkannt hätten, weil wer könnte das behaupten von sich? Aber versteht ihr, sie haben so hinter die Oberfläche geschaut. Und wenn wir auf der Ebene davon reden, Jesus zu begegnen, dann glaube ich, dass sich gar nicht so viel geändert hat seitdem. seit damals. Auch heute kannst du von Jesus hören. Du kannst ihm sozusagen über den Weg laufen, also nicht mehr körperlich, aber wenn du einen Film guckst oder wenn du liest oder wenn du hörst oder wenn du in der Kirche ein Kruzifix siehst. Oder du kannst ihm tatsächlich begegnen. Und dann wollen wir natürlich wissen, wie geht das, wie macht man das? Und die erstmal vielleicht frustrierende Antwort ist, wir können das nicht machen. In Johannes 2 heißt es nicht, und seine Jünger forschten so lange, bis sie seine Herrlichkeit erkannten und ergründet hatten, sondern er offenbarte seine Herrlichkeit. Und dann die Reaktion, sie glaubten an ihn. Und das sind zwei Schritte, das sind zwei Seiten. Eine Offenbarung, die er schenkt, und dann eine Antwort im Glauben. Und so ist es bis heute geblieben. Und das Wunderbare dabei ist, ja, wir sehen, die Initiative geht von ihm aus. Er muss sich zeigen, er muss sich offenbaren. Der ist nicht durch Forschungsmethoden zu erkennen. Aber die gute Nachricht ist, er will uns begegnen. Er will jeden Menschen begegnen. Er sagt nicht, ja, manche ja, manche, die irgendwie religiös veranlagt sind oder sonst sich irgendwas verdient haben, den zeige ich mich und den anderen nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Mir begegnet das manchmal in Gesprächen, dass jemand sagt, naja, für dich mag das ja sein. Ich habe da keine Antenne, ich bin nicht so religiös ansprechbar oder, wie sagt man heute, religiös unmusikalisch. Für mich ist es nichts. Und das ist sicher, erleben wir das, dass manche Leute sich schwerer tun. Aber es liegt nicht daran, dass Gott sagt, nee, du nicht. Sondern wir dürfen glauben und erwarten, er will jedem Menschen begegnen. Und er freut sich, wenn Menschen sich auf die Suche machen. Wenn Menschen Sehnsucht zeigen, wenn Menschen Hunger zeigen. Und wir können anfangen zu suchen, indem wir dahin gehen, wo er versprochen hat, zugegen zu sein. Also da, wo wir mit Christen zusammenkommen in der Gemeinschaft. Ich soll sagen, ach, ich habe nicht, irgendwie Gott ist nicht da, ich erlebe ihn nicht und dann ziehe ich mich zurück und gehe da gar nicht mehr hin. So, ich sage, nein, wenn du ihn suchst, dann such ihn auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen. In der Anbetung haben wir schon Zeit genommen. Wir feiern das Abendmahl, da will er uns in besonderer Weise nah sein. Im Lesen der Bibel will er zu dir reden, im Gespräch mit anderen Christen. Und manchmal ist es auch das Gebet auf der Bettkante, ganz allein, Jesus, wenn du da bist, dann ja, zeig dich mir, dann lass mich dich erkennen. Und ja, er überrascht uns immer wieder neu, wie er solche Gebete erhört. Also, die Initiative geht von ihm aus, aber er will sich gerne finden lassen. Das sagt er schon im Alten Testament durch Jeremia. Jeremia 29, Vers 13, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich will eure Gefangenschaft wenden, und also beenden heißt es, und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Wenn wir das übertragen, dieser Ort ist der Ort von seiner Gegenwart, da wo er uns begegnet. Also ich will mich finden lassen. Und wir wollen uns eine Begegnung mit Jesus anschauen, wo jemand tatsächlich Jesus begegnet ist. Und ich glaube, er will uns lehren, was das heißt, ihm zu begegnen. Und ja, mein Gebet ist, dass, ob du ganz lange schon mit Jesus unterwegs bist oder noch ihn nur vom Hörensagen kennst, dass du ihm heute begegnest. Ich möchte aus dem Lukas-Evangelium lesen. Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Lukas 5, 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte: Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Der Johannes, der später schreibt: Wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus aber sagte zu Simon: Hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Amen. Ja, es ist eine fantastische Geschichte, die hier berichtet wird, fantastisch, was hier geschieht. Und man könnte die von vielen Seiten anschauen, vieles hier sehen, die Abhängigkeit von Jesus, die wir hier sehen. Ja, das sind eigentlich die Profis. Sie könnten sagen: Jesus, vom Fischen verstehen wir dann doch mehr als du bist doch Zimmermann, lass uns mal machen. Aber auch in deinen beruflichen Schwierigkeiten ist Jesus der Experte. Es ist hier ein wunderbares Bild von Einheit, von Zusammenarbeit. Die verschiedenen Boote müssen zusammen anpacken. Und ich träume von dem Tag, wo die Kirchen hier so voll sind, dass wir rumtelefonieren müssen: Wir haben hier noch 20 Leute vor der Tür, passen die bei euch noch rein? Können wir die zu euch schicken? Wenn wir als Evangelische Allianz uns zusammentun, um neue Gemeinden zu gründen, einfach damit wir Platz haben für die Leute. Ich will nicht diese ganzen verschiedenen Aspekte heute anschauen, sondern will mit euch diese Begegnung anschauen. Die Begegnung zwischen Petrus und seinen Freunden, Petrus wie immer in der ersten Reihe, und Jesus. Denn hier geschehen drei Dinge und ich glaube, das sind die drei Dinge, die immer wieder geschehen, wenn Menschen Jesus begegnen. Das ist erstens eine Offenbarung, zweitens ein Zuspruch und dann drittens ein Auftrag. Eine Offenbarung, ein Zuspruch und ein Auftrag. Also als erstes wird Petrus eine Offenbarung zuteil. Und zwar nicht, indem er eine Stimme vom Himmel hört oder irgendwelche Engel auftauchen, aber ihm werden die Augen geöffnet, das ist eigentlich das, was Offenbarung meint, darüber, wer Jesus ist und darüber, wer er selbst ist. Das ist immer beides, ja? Wer ist Jesus und wer bin ich? Und deshalb reagiert er so seltsam. Man könnte ja sagen, pragmatischer Handwerker, der hat hier das Große losgezogen. Die ganze Nacht nichts gefangen und jetzt in 0, nichts versorgt ihn Jesus mit dem Fischzug seines Lebens. Ja, kann Jesus doch irgendwie hier zum Kompagnon machen in seiner Firma. Aber Petrus bleibt die Freude über diesen Fischfang im Halse stecken. Die Fische sind ihm plötzlich egal und der Verdienst für diesen Tag ist ihm egal. Denn er begreift, der da in seinem Boot sitzt, zwischen diesem Berg von Fischen, der ist ja mehr als er dachte. Und das Interessante ist, das war nicht die erste Begegnung. Wenn man das so liest, nur so für sich genommen den Text, denkt man, aha, so hat er den Jesus kennengelernt. Fakt ist, die kannten sich schon. Petrus war mit Johannes dem Täufer unterwegs, oder dessen Bruder auf jeden Fall war mit Johannes dem Täufer unterwegs und hatte gehört, wie der Täufer gesagt hat, der ist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt trägt. Jesus hatte vollmächtig gepredigt und Wunder getan, das hatte Petrus mitgekriegt. Eins der Wunder war, direkt vor dieser Geschichte, dass er die Schwiegermutter von Petrus geheilt hatte. Also, Petrus hatte schon einiges mitbekommen von Jesus, aber das unterstützt meine These vom Anfang wieder. Er hatte einiges mitbekommen von Jesus, aber er war ihm noch nicht begegnet. Er kannte ihn noch nicht wirklich. Diese tiefe Offenbarung war noch ausgeblieben. Und jetzt im Boot, mitten in diesem Fischfang, mitten im Getümmel, zappelnde Fische überall, wird ihm ganz glasklar, dieser Mann ist nicht irgendein Rabbi, irgendein Prediger, irgendein Heiler. Das ist nicht einfach jemand, der ihm helfen kann, besser klarzukommen in seinem Glauben, in seinem Leben. Er ist nicht einfach jemand, der mal einspringt, wenn das mit dem Fischen nicht klappt. Ja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir manchmal Gott so behandeln, als wäre er so ein Lückenbüßer-Gott, den wir aus der Kiste holen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und wenn er dann unser Problem gelöst hat, stecken wir ihn wieder zurück in seine Kiste, bis wir wieder ein Problem haben. Und Petrus wird hier glasklar, darum geht es nicht. Es geht hier um viel mehr. Und die Fische wird irgendwann, die wird keiner mehr interessieren. Petrus erkennt, dieser Mann ist der Sohn Gottes, der in Ewigkeit beim Vater war, der das Universum in seiner hohlen Hand hält. Ja, der Allmächtige ist hier. Der Heilige, der Reine, der Gerechte, von dem es heißt im Alten Testament, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Übrigens auch im Neuen Testament steht das. Dass die Berge vor ihm zerschmelzen wie Wachs. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal in Alpen warst. Die Berge zerschmelzen wie Wachs in der Gegenwart des Herrn. Haben wir das verstanden? Hast du das verstanden, wer Jesus ist? Und ich bete das für mich selbst, dass mir immer wieder neu klar wird, mit wem ich es eigentlich zu tun habe. Und die Gewöhnung kann uns da einen Streich spielen. Das ist, wir denken, Jesus wäre gewöhnlich, weil wir uns an ihn gewöhnt haben. Und uns bleibt nicht mehr der Mund offen stehen, wenn wir daran denken, wer er ist. Ich kann dir das immer wieder erzählen, wer er ist. Und mir selbst. Und ich mache das ja auch gerne. Aber wir brauchen diese Offenbarung, die der Heilige Geist wirkt, dass wir in unserem Herzen erfassen, worum es geht. Dass diese Wahrheit uns erfasst. Dass wir es nicht nur abhaken, aha, diese Information habe ich jetzt gespeichert. So ist es wohl. Ja, jemand sagt dir, jemand, der dir sehr teuer ist, sagt dir, dass er dich liebt oder dass sie dich liebt. Sagst du, ach, das ist eine interessante Information. Und weiter im Text, nein, das ist eine Information, die was verändern wird. Und so soll das, was wir erkennen über Jesus, unser Leben verändern. Wie diese Offenbarung genau passiert im Lesen der Bibel, im Hören, in einem prophetischen Wort, in dem, was dir ein anderer Christ sagt oder auch ein Nicht-Christ, die Gott gerne gebraucht. Das ist zweitrangig. Es werden Dinge sein, die sich in dein Herz schreiben. Also, Petrus begreift hier, mit wem er es zu tun hat. Und dann begreift er in dessen Licht auch, wer er ist. Und deshalb seine Reaktion, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Das Licht von Jesus und seine eigene Dunkelheit passen nicht zusammen. Das begreift er. In der Gegenwart des heiligen Gottes hat er nichts verloren. Das begreift er. Und, da sage ich gleich noch was dazu, wir sollten bemerken, dass Jesus ihm nicht widerspricht. Er widerspricht ihm nicht an dieser Stelle. Was ist unsere natürliche Reaktion, wenn wir Gott begegnen in seiner Größe? Manchmal denken wir vielleicht drüber nach, was wir Gott gerne mal fragen würden, wenn wir ihn treffen. Kennst du das, ja? Oder manchmal sagen so Leute, ach, wenn ich dann mal da bin, dann habe ich eine Liste von Fragen. Das muss er mir dann mal erklären, warum das damals so war. Und Petrus fragt hier nichts mehr. Und wenn du die Bibel liest und danach schaust, wo sind Menschen, die Gott begegnet sind, die lassen ihre Liste von Fragen alle stecken. Hiob, der hatte wirklich eine lange Liste von Fragen. 42 Kapitel lang, gut, mit all den schlauen Ratschlägen von seinen wunderbaren Freunden zwischendrin. Und als Gott ihm dann begegnet, was sagt er dann? Ach ja, gut, dass wir uns treffen. Ich würde da gerne was klären mit dir. Nein, er sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Die Reaktion ist nicht, und das ist ja interessant, das wusste ich ja noch gar nicht. Nein, die Reaktion ist, und darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Er erkennt, wer Gott ist, und in dem Licht erkennt er, wer er selbst ist. Jesaja, in dieser Thronraumvision, Jesaja 6, da sprach, andere werden noch beschäftigt, die Flügel zu zählen von den Engeln und so, ist ja interessant. Jesaja sagt, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Ich muss jetzt sterben. Oder Saulus, Paulus, in Apostelgeschichte 9, wir machen demnächst auch wieder in Apostelgeschichte weiter. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Frage, die heute in Damaskus und an anderen Orten Jesus auch für viele Menschen hat übrigens. Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann wird Saulus von Blindheit geschlagen für einige Zeit und er kann nur noch kapitulieren vor diesem Jesus. Lässt sich taufen und fängt an, ihm zu dienen. Und auch Johannes, der hier in dem Boot, im Nachbarboot dabei war, der berichtet in Offenbarung 1, als ich ihn sah, Jesus, den verherrlichten Jesus, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich. Übrigens, das heißt, dass Jesus sich irgendwie hingekniet haben muss neben ihm, wenn er auf der Erde lag. Was für eine Geste. Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Also ich weiß nicht, ob du Gottes Begegnungen erlebt hast, die so dramatisch waren, wie die, die ich hier beschrieben habe. Meistens sind die das eher nicht. Aber ich kenne diesen Schrecken, der aus dem Bewusstsein kommt, ich bin in der Gegenwart des Heiligen Gottes. Und ich bin hoffnungslos unterqualifiziert, aus mir heraus vor ihm zu bestehen. Ich habe hier überhaupt nichts zu suchen. Das kennen wir aus anderen Begegnungen, vielleicht aus anderen Erfahrungen. Du stehst vor Gott und merkst, ich habe hier eigentlich gar nichts zu suchen. Das ist die Offenbarung. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Und dann, und deshalb liebe ich unseren Gott so sehr, deshalb liebe ich Jesus so sehr, kommt der Zuspruch. Jetzt kommt der Zuspruch, jetzt kommt die Ermutigung. Die Geschichte ist hier nicht vorbei. Jesus hätte ja sagen können, stimmt, dann gehe ich jetzt und steigt aus dem Boot, läuft übers Wasser, versenkt noch das Boot oder so. Nein, das tut er nicht. Halleluja, und das tut er bei dir auch nicht. Das tut er bei dir auch nicht. Auch nicht, wenn du sagst, geh weg von mir. Er drängt sich dir nicht auf, aber er verschwindet auch nicht aus deinem Leben. Er sagt übrigens auch nicht, Mensch Petrus, du hast so ein negatives Selbstbild. Das muss gesunden. Du bist doch super, du bist doch wertvoll. Du bist doch du. Das ist der Clou. Ja? Nein, ich glaube, er kommentiert das ja gar nicht weiter, aber ich glaube, dass Jesus der Selbsteinschätzung von Petrus zu 100% zustimmt. Und er erinnert ihn dann mal gelegentlich daran, kurz vor der Kreuzigung, als Petrus sagt, ich werde für dich Bäume ausreißen und so weiter. Möchte Jesus wahrscheinlich fast sagen, also da auf dem See damals, da kanntest du dich noch besser als jetzt gerade. Also er stimmt ihm total zu. Und ich weiß nicht, ob euch das tröstet oder erschreckt. Wenn ich meine Sünde erkenne, wenn du deine Sünde erkennst und darüber erschrickst, was eine gute Reaktion ist, kannst du wissen, du hast noch gar nichts gesehen. Ich habe noch nicht alles erkannt. Ja, Jesus ist so gnädig, dass er nicht all unsere Sünde auf einmal offenbart. Das würden wir wahrscheinlich auf der Stelle tot umfallen oder so. Aber er kennt die tiefsten Abgründe unseres Herzens. Besser als wir selbst. Da, wo ich selbst, da, wo ein Petrus, da, wo du von dir selbst immer noch denkst, naja, so schlimm bin ich auch nicht, klar, Erbsünde und so, aber da schaut er in dein Herz und sieht, was da noch ist. was vielleicht, wo du einfach nur gut erzogen bist, aber deshalb kein guter Mensch. Jesus, wir möchten gerne diese Seite in uns vor anderen Menschen verbergen. Sagen, wenn die das rauskriegen, wie ich wirklich bin, dann bin ich geliefert. Ja, wenn die mir auf die Schliche kommen, kennst du das? Vielleicht gerade in sehr engen Beziehungen, in einer Liebesbeziehung, in einer Freundschaft, dass du denkst, eigentlich mache ich dem doch was vor. Ich bin doch gar nicht so ein toller Freund, wie der denkt oder so. Und dann hoffen wir irgendwie, dass der andere das nicht rauskriegt. Nur mit Jesus können wir das Spiel nicht spielen, der uns wesentlich besser kennt als wir selbst. Und nicht die gute Nachricht dabei ist, wir kommen nicht an den Punkt, wo Jesus sagt, ich habe da was rausgefunden über dich, das ändert jetzt alles. Er wusste alles von Tag 1. Verstehst du? Und deshalb widerspricht er Petrus einerseits nicht, aber andererseits sagt er nicht, ach so, na wenn das so ist, dann habe ich mich in der Adresse geirrt, sondern er sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. So wie er das dann zu Johannes auch sagt. Und mit diesen Worten richtet er Petrus auf und damit richtet er uns auf. Und Petrus wusste noch nicht, wie das gehen soll, wie das zusammenpassen soll. Ein heiliger Herr und ein sündiger Fischer. Er wusste noch nicht, dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz war, um sein Sündenproblem, um unser Sündenproblem zu lösen. Um die Last der Schuld auf sich zu nehmen. Um unsere Trennung von Gott, die eigentlich total angemessen ist, zu erdulden. Damit wir Annahme und Gemeinschaft bei Gott finden können. Petrus hatte diese Offenbarung noch nicht. Und er hat eine ganze Weile gebraucht, um das zu erkennen. Aber das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Für Petrus und für dich und für mich. Für irgendwelche IS-Mörder in Syrien und im Irak auch übrigens. Und deshalb können wir wissen, deshalb darfst du wissen, dass du angenommen bist. Nicht nur irgendjemand anders, nicht der Pastor oder dein Hauskreisleiter, nur, dass du geliebt bist, dass du wertgeschätzt bist. Und worin liegt dein Wert? Worin liegt dein Wert? Nicht in deiner Klugheit, nicht in deiner Erfahrung, deiner Kinderstube, was auch immer. Sondern das ist ganz marktwirtschaftlich gedacht. Dein Wert bemisst sich darin, was jemand bereit ist, für dich zu bezahlen. Und der Sohn Gottes war bereit, sein Leben für dich zu geben. Der Sohn Gottes war bereit, sein Leben zu geben für dein Leben. Wenn du die Frage hast, was bin ich denn wert? Wem bin ich denn etwas wert? Dann komm zum Kreuz, dann schau zum Kreuz. Wo der Sohn Gottes sich selbst gegeben hat für dich. Wir haben nur manchmal das Problem, dass wir den Zuspruch hören, dass wir angenommen sind. Gott liebt dich so, wie du bist. Arno Backhaus, ein bisschen realistisch, hat auch mal so ein T-Shirt oder so einen Aufkleber gemacht. Gott liebt dich so, wie du bist. Aber wir hören den Zuspruch, aber wir haben keine wirkliche Offenbarung von Gottes Heiligkeit und von unserer Sünde gehabt. Verstehst du? Also wir hören die gute Nachricht und wir haben noch gar nicht verstanden, warum das eine gute Nachricht ist. Denn dann bleibt eine lasche Sag-Ja-zu-dir-selbst-Ratgeberbotschafter, die du in jeder Frauenzeitschrift findest, wo dann auf der nächsten Seite die Models wieder abgebildet sind, seltsamerweise, aber ein anderes Thema. Und das ist so viel weniger als dieses wunderbare Evangelium von unserem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Also wenn jemand, dessen Herz nie gebrochen ist über die eigene Sünde, wenn der diese Botschaft hört, Gott nimmt dich an, wie du bist, dann denkt der, ja, ich bitte darum, was denn sonst? Wo kämen wir auch sonst hin? Jeder muss mich so nehmen, wie ich bin. Verstehst du? Und dahinter steckt natürlich ein Stolz, der aus Mangel an Offenbarung kommt. Deshalb schließt sich hier der Kreis. Ein Stolz, der nicht begriffen hat, wie es um mich steht. Das ist ja, wenn du Leuten von Jesus erzählst, dass Jesus ist gekommen, um dich zu retten, sagen viele Leute, es ist doch eine Beleidigung, dass du behauptest, ich bräuchte Rettung. Ich habe mein Leben eigentlich ganz gut im Griff. Das ist ja Mangel an Offenbarung, würde ich sagen. Also um es mal in einer alten und frommen Bildsprache zu sagen, dieser Stolz muss gebrochen werden. Herr Jesus will nicht unsere Persönlichkeit zerbrechen. Das ist manchmal Christen das durcheinander geworfen. Aber dieser Stolz muss gebrochen werden und der bricht nur am Felsen von Golgatha, an dem Kreuz, das mir drastisch vor Augen führt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist ein Grund, warum wir jede Woche hier das Abendmahl feiern sonntags. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt. Wir sagen, ja, es war nötig. Jemand musste sterben für die Sünde, für meine Sünde, für deine Sünde. Das ist ernüchternd. Und dann die frohe Botschaft, ja, es hat aber auch jemand getan. Es ist jemand gekommen, der ohne Sünde war, hat alles auf sich genommen. Und es ist wichtig, dass Gott uns diese Offenbarung schenkt. Und manchmal ist das gerade der Impuls, warum du überhaupt zu Jesus gekommen bist. Dass du gemerkt hast, ich bin wirklich verloren, ich brauche jetzt einen Retter. Manchmal ist das was, was erst später wächst. Also ich kann von mir sagen, als ich Jesus mein Leben in seine Hände gegeben habe, als ich gesagt habe, du sollst mein Herr sein, da habe ich also gedanklich dem zugestimmt, dass ich ein Sünder bin und dass ich Vergebung brauche. Ich habe das geglaubt und als wahr angenommen, aber ich hatte nicht diese tiefe Offenbarung. Die kam, als ich schon eine Weile mit Jesus unterwegs war. Und immer neu. Ich glaube, da ist noch nicht die letzte Träne geweint. Also, da ist die Offenbarung und da ist der Zuspruch. Und daraus wächst dann ein Auftrag. Das ist ein kurzer letzter Punkt. Jesus sagt nicht einfach nur, fürchte dich nicht und geht wieder zur Tagesordnung über. Sondern jetzt passiert was Neues. Fürchte dich nicht und von nun an wirst du Menschen fischen. Also Menschenfischer ist so als Begriff heute ein bisschen, hat so ein Geschmäckle und man denkt dann an irgendwelche windigen Politiker. Er knüpft bei dem an, was Petrus kennt, den Fischfang. Er sagt, ab heute geht es nicht mehr um Fische, sondern es geht um Menschen und nicht um sie dann auszunehmen anschließend, wie das Kirche auch manchmal leider gemacht hat, sondern um sie natürlich in die Freiheit zu führen. Das sprengt das Bild ein bisschen. Aber ich will jetzt über den Auftrag gar nicht so viel an der Stelle sagen. Ich will nur sagen, ja, wenn Jesus dich gefunden hat, dann will er dich gebrauchen, um andere zu finden. Um andere hineinzulieben in seine Welt. Aber jetzt für unseren Punkt mit der Begegnung ist nochmal entscheidend, wenn ich ungebrochen an diesen Punkt mit dem Auftrag komme, ohne diese Zerbrochenheit, dann ist die Versuchung groß, dass ich denke, wow, jetzt geht's los. Gott muss aber froh sein, dass er mich hat. Und ich bin praktisch veranlagt, ich kann gut organisieren, also let's go. Ja? Ich habe gesagt, als ich diese ersten Schritte mit Jesus gegangen habe, da war diese Offenbarung noch nicht da. Und ich habe als junger Christ bald angefangen, alles Mögliche zu tun. Wir haben in der Jugendgruppe gewirbelt, wir haben einen Schülerkreis gestartet, Kontakte zu anderen Gemeinden gesucht, die es noch nicht so gab bei uns. Und ja, Gott hat da auch manches gesegnet, weil er gnädig ist. Aber vieles ist auch wieder in sich zusammengefallen, weil das viel heiße Luft war und nicht so viel dahinter. Was nicht aus der Begegnung mit Jesus kommt, was nicht den Weg über das Kreuz gegangen ist, das wird keinen Bestand haben. Da werden Menschen vielleicht beeindruckt sein. Und ich bin dann auch manchmal für ein Jahr beeindruckt, wenn ich von irgendeinem großen Dienst höre, der irgendwo aufgebaut wird oder irgendwo, wo plötzlich alle von dem Leiter und dem Prediger X oder Y reden. Und manchmal wächst da ein Segen, der über Jahre geht. Das ist wunderbar. Manchmal fällt sowas plötzlich wieder in sich zusammen. Und du fragst dich, was war da eigentlich los? Und ich sage das nicht mit irgendeinem richtenden Herzen. Ich kenne mein eigenes Herz. Also lass uns da uns wirklich immer wieder zu Jesus flüchten. Was nicht aus der Begegnung mit ihm kommt, hat keinen Bestand. Die Selbstgewissen kann Jesus nicht gebrauchen. Die glauben, alles schon in der Tasche zu haben. Aber so einen zitternden Petrus, den stellt Jesus auf seine Füße und gibt ihm einen Auftrag. Und wenige Jahre später, und das ist gut, dass wir jetzt wieder in der Apostelgeschichte weitermachen, einige Jahre später führt Petrus diese kleine Schar von Gläubigen die die Welt auf den Kopf stellen oder vom Kopf auf die Füße. Also Jesus lädt uns ein, dass wir uns aufmachen zu ihm. Er will uns begegnen. Er will uns Offenbarung schenken von wer er ist und wer wir sind. Er will uns seine gute Nachricht zusprechen. Er will uns dann auch beauftragen für unseren Dienst in dieser Welt. Jesus, wir danken dir für deine Größe, für deine Heiligkeit, für deine Herrlichkeit, die uns wirklich den Atem verschlägt. Und wir danken dir für deine Liebe und deine Barmherzigkeit. So wie es ja bei Jesaja heißt von dem Vater, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die ein zerschlagenes Herz haben. Preisen wir dich, Herr, dass du dich uns zuwendest und dass du uns auf die Füße stellst und abklopfst und sagst, fürchte dich nicht, ich habe einen Auftrag für dich in dieser Welt. Wir wollen dir begegnen, wir wollen dich schauen in deiner Schönheit, in deiner Liebe, in deiner Gnade. Halleluja. Lass uns einen Moment vor Gott sein, vielleicht hast du deine Antwort laut oder leise im Gebet und dann haben wir noch ein Lied miteinander und feiern dann das Abendmahl.